Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Zweite Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Und zwar geht es heute Morgen um die 10 Gebote. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Wann haben wir das letzte Mal über die Gebote Gottes nachgedacht? Welche Bedeutung haben sie für uns? Oder sind sie gar so in den Hintergrund geraten, dass wir vielleicht gar nicht mehr an sie denken? Unser heutiger Predigttext ist einer der allerwichtigsten in der ganzen Bibel. Es geht hier um die 10 Gebote, die in der ganzen Bibel eine herausragende Rolle spielen. Man kann sicher über jedes einzelne der 10 Gebote eine Predigt halten. Doch wir wollen heute einige Grundsätze der 10 Gebote betrachten. Und zunächst beschäftigen wir uns damit, was die 10 Gebote als Ausdruck des beständigen Willens Gottes sind. Nun zunächst sind die Gebote Gottes eigenes Wort, die von ihm kommen, seinen Willen zum Ausdruck bringen. Und das ist erstmal eine ganz grundlegende Beobachtung. Wir dürfen nicht dem Irrtum der modernen Theologie unterliegen, sei die frühjüdische Gesetzgebung der Wurzelgrund dieser Gebote. Denn in diesem Fall wären es ja dann menschliche Gebote, sozusagen eine Art Sammlung von grundlegenden Gesetzen, die dann auch nur aus ihrer Zeit heraus zu verstehen wären und somit keine zeitlose Geltung beanspruchen könnten. Dass man sie dann als Gottes Wort aufgefasst hätte, wäre dann nur der menschlichen Religiosität geschuldet, in der man staatliche Gesetze zum Beispiel mit göttlicher Autorität gestattet hätte, ohne dass sie wirklich von Gott aber gegeben worden wären. Doch die Bibel ist diesbezüglich sehr eindeutig. Denn in Vers 1 heißt es, Gott redete alle diese Worte. Wir müssen daher die 10 Gebote als wesentlichen Bestandteil der Selbstoffenbarung Gottes ansehen. Denn gleich im Anschluss an unseren Predigtext nimmt Gott diesen Sachverhalt noch einmal auf und sagt in Vers 22, ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe. Diese Tatsache sollte uns immer wieder zu denken geben, denn selten hat Gott zu seinem Volk so direkt und hörbar vom Himmel herab geredet. Inhaltlich gesehen haben wir es bei den 10 Geboten mit moralischen Forderungen zu tun, denen wir entsprechen sollen. Sie drücken somit den Willen Gottes an einen jeden von uns aus. Man kann deshalb die Gebote als einen Spiegel des Charakters Gottes ansehen. Gott stellt sich in ihnen, mit Ausnahme des Sabbatgebotes, keine positiven kultischen Forderungen, die austauschbar wären, sondern Forderungen, die grundsätzlich und zu allen Zeiten gelten. Gott zeigt mit ihnen, was ihm gefällt und wie der Mensch handeln soll. Sie sind somit eine ausgezeichnete Zusammenfassung der 10 göttlichen Satzungen zur Leitung der Menschen. Und diese Grundsätze bestimmen die Religion, den Gottesdienst, Verehrung, Zeit, Autorität, Leben, Reinheit, Besitz, Reden und Zufriedenheit. Wer mitgezählt hat, es sind 10 Stück. Die 10 Gebote sind somit die Grundlage der christlichen Ethik. Es ist daher ihre Aufgabe, die Prinzipien, die in den Geboten formuliert sind, auf das Handeln von uns im Einzelfall anzuwenden. Nehmen wir zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten. Findet deswegen auch in allen Situationen Anwendung, in denen menschliches Leben bedroht ist. Das gilt in Vergleichsweise auch von den anderen Geboten. Nun fällt auf, dass sich die ersten 4 Gebote auf das Verhältnis von Mensch zu Gott beziehen. Wir hören da, wir sollen uns keine Götter machen und sie anbeten. Wir sollen Gott nicht in einem Bild darstellen, den Namen Gottes nicht missbrauchen und den Ruhetag heiligen. Aber alle anderen übrigen Gebote beziehen sich auf das Handeln von uns gegenüber unserem Nächsten. Und dabei ist die Beobachtung wichtig, dass die Gebote sich auf die geschöpflichen Ordnungen beziehen, die eben Gott selbst gestiftet hat und sie schützen. Bleiben wir bei dem 6. Gebot nach biblischer Erzählung, du sollst nicht töten. Es bezieht sich hier auf eine grundlegende geschöpfliche Wirklichkeit, nämlich auf die Tatsache, dass Gott den Menschen als ein lebendiges Wesen geschaffen hat. Darüber hinaus ist der Mensch, wie wir wissen, im Bilde Gottes geschaffen und hat deshalb einen besonderen Wert auch. Das Gebot schützt zunächst das menschliche Leben. Wenn ein Mensch einen anderen umbringt, dann zerstört er ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf. Und als zweites Beispiel denken wir an die Ehe. Auch sie ist von Gott gestiftet. Die Autoren einer EKD-Publikation zum neuen Verständnis von Ehe und Familie leugnen das zwar, aber es steht nun mal klar in der Heiligen Schrift, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und verfügt hat, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, sich lebenslang mit einer Frau verbindet und mit ihr ein Fleisch wird, mithin also einen Ehebund hat. Und dass Gott das schützt in dem 7. Gebot, hören wir natürlich auch, indem er dann sagt oder verfügt, du sollst nicht Ehe brechen. Ein Tatbestand oder Sachverhalt, der klar erkennbar ist, soll nicht durch ein falsches Zeugnis verdreht oder ungeschehen gemacht werden. Das Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, wieder deinem Nächsten, schützt die Wahrheit. Und wer die Wahrheit verdreht oder sie zu seinen eigenen Gunsten zurechtbiegt, der sündigt. Auch die Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat und Gott ist und dass der Mensch immer unter Gott steht, soll nicht durch Gottesbilder, Ideologien oder beliebige Weltanschauungen verkehrt werden. Gott weist den Menschen mit den ersten 3 Geboten an, ihn Gott sein zu lassen, was er ja auch in Wirklichkeit ist. Und was das im Einzelnen bedeutet, können wir hier heute Morgen nicht entfalten. Aber es muss klar sein, dass diese Gebote ebenfalls einer Ordnung folgen, in der sich der Mensch vorfindet. Es kann nicht durch Unglauben oder Abgötterei die Tatsache außer Kraft setzen, dass er ein Geschöpf Gottes ist und vor ihm verantwortlich ist. Schließlich muss in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, dass die Gebote Gottes für alle Menschen gelten. Nicht nur für die Gläubigen, sondern für alle Menschen. Und das nicht nur, weil es Gottes Gebote sind, sondern auch, weil sie sich auf die von Gott geschaffene Wirklichkeit beziehen, mit der ein jeder Mensch zu tun hat. Und sie gelten auch dann, wenn Menschen sie nicht kennen oder auch nicht akzeptieren wollen. Und deshalb ist es nur richtig und dem Willen Gottes auch gemäß, wenn sie in der Gesetzgebung eines Staates als Richtschnur genommen werden. Doch leider wissen wir, dass diese Richtschnur immer weiter gedehnt wird, bis zu dem Tag, wo sie reißen wird, und dann wird davon gar nichts mehr in der Gesetzgebung eines Tages und unter Umständen sein. Gott hat sie durch Mose dem Volk Israel gegeben. Aber nach dem Willen Gottes sollen sie von Jerusalem aus in alle Welt ausgehen. Und das ist im Laufe der Geschichte vor allem durch die christliche Mission und auch durch die Verkündigung der Gemeinde geschehen. Wir wollen uns nun mit der Frage beschäftigen, mit welchem Ziel hat Gott die Gebote eigentlich gegeben? Reicht es, wenn wir sie zur Grundlage einer christlichen Lebensführung und zur Richtschnur für eine allgemeine Gesetzgebung machen? Immerhin sagt die Schrift ganz klar dazu, im 5. Buch Mose, Kapitel 6, das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Damit ist auch klar, ihr Lieben, der Maßstab für die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sind Gottes Gebote. Doch die Tatsache, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen nie voll dem entspricht, was die Gebote fordern, zeigt, dass wir hier auf ein Problem stoßen. Und selbst bei uns Gotteskindern ist der Ist-Zustand des Handelns von uns nie auf der Höhe des Soll-Zustands. Mit anderen Worten, die Gebote können keinen Menschen retten, und das Bemühen, die Gebote zu halten, macht einen Menschen noch nicht zu einem Gotteskind. Wir wissen leider um diese irrigen Auffassungen, die auch bestehen. Dazu gibt uns der Apostel Paulus in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Auskunft hier. Er sagt in Römer 5, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Der Apostel ordnet also hier mit diesem Wort das Gesetz vom Sinai und mit ihm die 10 Gebote in die Offenbarungsgeschichte Gottes ein. Was vor dem Sinai-Bund schon vorhanden war, war der Gnadenbund Gottes mit Abraham und die vielen und großen Zusagen, die Gott darin Abraham und seinen Nachkommen gemacht hatte. Mehrere hundert Jahre nach Abraham schloss er mit diesen Nachkommen, die zwischenzeitlich ja, wie wir wissen, zu einem zahlreichen Volk angewachsen waren, den Sinai-Bund und gab ihnen das Gesetz. Und jetzt ist etwas Wichtiges. Der Gnadenbund wurde nicht aufgehoben oder außer Kraft gesetzt mit Abraham. Nein, vielmehr gab Gott seinem Volk das Gesetz, damit es erkennen konnte, dass es eben gegen Gott sündigte. Und weshalb Gott ihm überhaupt gnädig war. Das heißt also nichts anderes, als dass die Gebote Gottes doch zeigen, dass der Mensch unter der Macht der Sünde steht und sich nicht selbst befreien kann. Wir kommen alleine davon nicht weg. Paulus sagt ferner in Römer 3, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der Apostel Paulus hat hier vor Augen, dass die Menschen die Gebote Gottes missbrauchen, um damit sich selbst zu retten. Sie tun das, was die Gebote fordern, oder bemühen sich so gerade eben es zu tun, um dann bei sich selbst zu denken, ich bin nicht so schlecht wie die anderen. Gott muss doch erkennen, dass ich es gut mit ihm meine. Und dass ich ihm zu gefallen suche. Und sie gehen dann so weit, dass sie daraus den Anspruch ableiten, vor Gott gerecht zu sein. So weit geht es. Auch wenn die Menschen das nicht offen zum Ausdruck bringen, so ist das doch die Weise, wie sie denken. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ein Pastor sie darin bestärkt, dann glauben sie im Ernst, sie seien eben in den Augen Gottes gerecht. Doch so ist es nicht, ihr Lieben, denn Gott ist unbestechlich. Er lässt sich nicht von menschlichen Wohlwollen und von religiösen Werken blenden. Vielmehr hält er mit den Geboten dem Menschen doch einen Spiegel vor und zeigt ihnen, Sünder seid ihr, nichts als Sünder. Da kann ich noch so viele Werke tun, da kann ich noch so eine Frömmigkeit an den Tag legen. Ich bin und bleibe ein Sünder. Und auch wir als Gotteskinder sind nach wie vor Sünder. Nehmen wir als Beispiel nochmal das 10. Gebot. Da heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Dieses Gebot macht doch deutlich, dass die Sünde nicht erst mit der vollzogenen Tat beginnt, sondern bereits im Begehren, also im menschlichen Geist, im Denken, im Herzen. Unser Herr Jesus lehrt uns dazu, Matthäus 5, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, in seinem Herzen. Denken wir doch mal alle daran, an die Sünde Davids mit Bathseba. Er sah mit seinen Augen ihre Schönheit beim Baden. Dann entstand die Lust, sie haben zu wollen, welches, wie wir wissen, er auch in die Tat umsetzte. Die Augen nehmen es wahr, die Lust entsteht, geht ins Herz und die Sünde ist da. Und wir wissen auch, dass er danach noch weitaus schlimmere Sünden tat. um diese eine Sünde zuzudecken. Und wir wissen auch, dass das nicht funktioniert hat. Gott lässt sich da nicht irreführen. Dieses Gebot zeigt uns doch deutlich, dass das Herz des Menschen eine Quelle vom Bösen ist. Es nimmt den Menschen die Argumente für die Ansicht, er sei doch vor Gott gerecht. Wenn ich an mir selber hinunterkomme, komme ich nicht zu dem Schluss, dass ich in meinem elenden Naturzustand vor Gott gerecht bin. Da könnte ich manchmal weglaufen. Und wir Männer müssen uns ja auch täglich rasieren. Und wenn man dann im Spiegel denkt, dann denke ich immer, was bist du für ein Sünder? Trotz, dass ich weiß, dass mir in Christus vergeben ist, aber ich erkenne auch immer wieder den alten Menschen in mir, mit dem ich den Kampf habe. Doch wenn hier ein Mensch meint, er sei vor Gott gerecht durch seine Werke, dann muss er und auch vor dem Gesetz Gottes verstummen. Aber mehr noch. Paulus sagt weiter, das Gesetz richtet nur Zorn an. Römer 4. Und er meint damit, dass das Gesetz den Zorn Gottes über der Sünde verkündigt. An die Korinther schreibt Paulus zum Beispiel, der Buchstabe tötet. Was so viel bedeutet, dass das Gesetz Gottes das Todesurteil für den Sünder verkündigt. Anhand des Gesetzes verdammt Gott den Menschen. Und nicht zuletzt sagt Gott selber dazu in seinem Wort, im 5. Buch Mose, Kapitel 27, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt und dass er danach tue. Und dieser Fluch bedeutet, dass der Mensch, der nicht alles tut, was das Gesetz fordert, unter dem Verdammungsurteil Gottes steht. Der Fluch Gottes führt somit unweigerlich zum ewigen Tod, heißt zur ewigen Trennung von Gott. Da habe ich nichts zu bringen, gar nichts. Wann immer wir uns selber im Licht der Gebote Gottes betrachten, müssen wir leider feststellen, dass wir wieder und wieder gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn es nur gegen ein einziges sei, damit habe ich das ganze Gesetz gebrochen. Und halten wir fest, schon die im Herzen vorhandene Gier nach einer Sünde, so wie wir es eben auch von David gesehen haben, wenn eine Lust entsteht, ist Sünde, die den Tod nach sich zieht, nach dem Gesetz. Ist uns das noch so bewusst? Und jetzt kommt was Wunderbares. Die den Tod nach sich zieht, wenn ein Mensch nicht im Glauben an Christus steht. Und deshalb bekennt auch der Apostel Paulus, auch mit Blick auf sich selbst, seiner eigenen Person im Römer 7, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann kommt er zu dem Schluss, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Tode verfallenen Leibe? Haben wir nicht alle schon mal diese Erfahrung gemacht? Mit sogenannten gewissen Lieblingssünden, die immer wieder kommen? Wo man dachte, da wäre jetzt ein Deckel drauf. Nein, dann fällt man wieder. Und dann ist sie wieder da. Und so redet der Apostel hier auch von sich in der Gegenwart und gibt seine Erfahrung wieder, die er als Christ macht, die auch wir machen. Und wer angesichts dessen der Meinung ist, ein Christ könne oder dürfe nicht mehr sündigen, der gibt sich leider eine Illusion hin, die nicht der biblischen Wahrheit entspricht. Gottes Gesetz macht damit offenbar, dass der Mensch so tief in Sünde verstrickt ist, dass er sich nicht mit Hilfe der Gebote Gottes retten kann, wenn er sie halten würde. Der Mensch hat keine Chance, vor Gott dadurch gerecht zu werden. Und jetzt kommt's. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt auf einem ganz anderen Weg, ihr Lieben, zu ihm. Nämlich in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist doch die wunderbare Botschaft. Und dann kommen wir dadurch nun auch zu der Frage, in welcher Weise wir als Gotteskinder die 10 Gebote aufzunehmen haben im neuen Bund. Denn im Neuen Testament wird definitiv offenbar, dass die Gerechtigkeit Gottes alleine in unserem Herrn Jesus Christus zu finden ist. Warum? Nun, zunächst hat er alle Gebote Gottes gehalten. Die Juden, die ihm wörtlich alles andere als wohlgesonnen waren, konnten ihm keine Sünde vorwerfen. Aber noch mehr. Jesus, unser Herr Jesus Christus, hat in seinem Leiden und Sterben alle Sünden der Welt auf sich genommen, um sie zu sühnen. Er ist das Sühnopfer für die Sünden der Welt. Auf diesem Weg beschafft sich Gott die Gerechtigkeit, die nötig ist, um einen Menschen zu rechtfertigen. Es ist der Weg seiner Barmherzigkeit. Er sieht den Menschen in seinen Sünden und zugleich aber auch in seiner ganzen Verlorenheit. Er hat deutlich gemacht, dass er barmherzig ist. Doch er ist nicht barmherzig, indem er 5 gerade sein lässt, wie so mancher das vielleicht meint. Nein, sondern indem er alles, was er in seinem Gesetz fordert, erfüllt. Und das war die Aufgabe Jesu, seines lieben Sohnes, unseres Herrn und Heilandes. Und zwar an unserer Stelle statt. Er hat alle Forderungen des Gesetzes und auch die Forderung nach Sühne und Strafe stellvertretend für uns erfüllt. Und das müssen wir immer vor Augen haben, ihr Lieben, wenn wir die Gebote Gottes studieren oder lesen. Ohne Christus bleiben sie nicht nur ein von uns unerfülltes ethisches Ideal, was wir nie erreichen können, sondern auch die Rechtsordnung, nach der ein Mensch verurteilt wird. Aber in Christus dagegen sind sie keine unerfüllten Forderungen mehr, jetzt kommt's, sondern erfüllte Wirklichkeit. Und wir, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben dürfen und sollen, wissen, dass keine unerfüllte Forderung des Gesetzes mehr gegen uns steht. Christus hat alles wohlgemacht mit seinem Werk am Kreuz. Da ist alles erfüllt. Und das ist doch die frohe Botschaft, die wir vom Evangelium her haben. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, erfüllt, was Gott auch im ersten Gebot gebietet. Indem wir auf die Gnade Gottes in Christus vertrauen, haben wir den dreieinigen Gott als unseren Gott. Und Gott will unser Gott sein. Indem er unsere Sünden vergibt, uns die Gerechtigkeit seines Sohnes zurechnet und uns das ewige Leben schenkt. Allein aus Gnade. Eine Gnade bedeutet immer eine unverdiente Gunst. Wir haben es wahrhaftig nicht verdient. Aber aus Gnaden hat er sie uns geschenkt. Und wer nun anhand der Gebote zu der Einsicht gekommen ist, dass zum Beispiel das falsche Zeugnis wider dem Nächsten, das er begangen hat, Sünde ist und in Christus die Vergebung für diese seine Sünde empfangen hat, der wird nicht noch einmal dieses tun wollen. Ich denke mal, das hat schon ein jeder von uns gespürt, wenn er gefallen ist. Das will ich nicht noch mal tun. Und selbst wenn es bis zu seiner Umkehr seine Gewohnheit war und wenn er bei Gesprächen mit anderen die Versuchung immer wieder zum falschen Zeugnis verspürt, er wird darauf bedacht sein, sein Verhältnis zu Gott nicht mit einer offenen Sünde in Frage zu stellen. Vielmehr wird er darauf bedacht sein, in der Kraft des Glaubens der Sünde zu widerstehen, anstatt in ihr zu leben. Aber merken wir hier nicht wieder einen gesetzlichen Druck? Denn sollte es ihm nicht gelingen und er wieder in Sünde fallen, in diese des falschen Zeugnisredens, dann ist es doch so, dass Gott ihn ruft, aufruft, sich zum Herrn Jesus Christus zu wenden, seine Sünden zu bekennen und bei ihm Vergebung zu empfangen, so wie er alle Tage der Vergebung bedarf, für all das, was er in Augen Gottes falsch gemacht hat. Und das, ihr Lieben, gilt jeden Einzelnen von uns. Da, wo wir gefallen sind, da, wo wir an einer Ecke immer wieder Probleme haben, da können wir uns nur beugen und um Vergebung bitten und zu Christus zum Kreuz gehen. Und wir dürfen wissen, dass unser Herr uns mit seinem Blut teuer erkauft hat und wir die Seinen sind, welches wir auch gleich noch gedenken wollen. Und das heißt doch nichts anderes, wenn wir uns im Lichte des Gesetzes Gottes als Sünder erkennen müssen, die wir nun sind, können wir alle Tage doch neu in der Gewissheit leben, dass Gott uns um Christi willen gnädig ist und uns nicht länger verurteilt. Das ist doch für jeden von uns eine wunderbare Botschaft, oder nicht? Kommen wir langsam zum Schluss. Die Gebote Gottes gelten nicht erst, wenn die Menschen sie annehmen. Sie gelten immer, denn sie bringen den allzeit gültigen Willen Gottes zum Ausdruck. Wir müssen es aber auch leider beklagen, dass nicht nur in den Großkirchen, sondern auch in vielen Freikirchen die Gebote Gottes nicht mehr wirklich gehört werden. Falls überhaupt noch ein Pastor über Gottes Gebote predigt, so wird man sich kaum noch darum bemühen, dass die Menschen dadurch ihre Sünden erkennen. Nein, das will man heute nicht mehr. Viel lieber verkauft man die Gebote Gottes als Hilfe zu einem sogenannten gelingenden Leben, als Leitplanken am Wegrand, damit das Leben in der rechten Spur bleibt. So, dass der Mensch sich wohlfühlt und zufrieden lebt. Evangelium Light nennt man das auch gerne. Alles dem Menschenbedürfnis abgestimmt. Doch so dürfen wir es uns nicht machen, denn die Gebote Gottes zeigen gerade das Gegenteil, wie wir gehört haben. Nämlich, dass wir eben nicht auf dem rechten Weg sind, sondern voll daneben. Und dazu noch in die falsche Richtung gehen, wenn wir sie völlig außer Acht lassen. Gottes Gebote sind der Maßstab für unsere Gerechtigkeit vor Gott. Und es ist deshalb wichtig, dass wir uns immer wieder neu mit den Geboten Gottes auch beschäftigen, dass wir sie hören und lesen und unser Leben in diesem Licht auch beurteilen. Doch nur, wenn wir durch sie unsere Sünden erkennen und bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Nur so verstehen wir, für welche Sünden wir die Gnade in Christus und die Vergebung brauchen und können glauben, dass wir in Christus gerecht sind. Und ihr Lieben, das ist es doch, dass wir uns von Christus her zu verstehen haben. Er hat ein für alle Mal das erfüllt, was die Gesetzeslast auf uns legt. Er hat alles gehalten, er war ohne Sünde, er war gerecht. Alles die Dinge, die wir nicht in uns selbst haben, aber die uns der himmlische Vater in seinem lieben Sohn uns zurechnet. Und trotzdem sind wir und bleiben wir noch Sünder, solange wir auf Erden sind. Von daher, ihr Lieben, lasst uns immer mehr uns von Christus her verstehen lernen. Denn in uns selber haben wir nichts. Da können wir nur bankrott erklären. Und eben nur indem wir wissen, was wir in unserem Herrn Jesus Christus haben, werden wir Gott fürchten und lieben und seine Gebote halten. Und ich schließe mit Vers 2 aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Das Volk des Herrn aber soll in ganzer Hingabe des Herzens an ihn und den Nächsten nach Gottes Ordnung leben. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Amen.